361 Schafe, 362 Schafe, 363 Schafe, 364 Schafe, 365 Schafe, 366 Schafe.
Das waren Vincent Pongratz an der Klarinette und Peter Rohm Gitarre live aus dem ORF Funkhaus in Wien. Wir feiern den Arts Birthday 2021 und diese beiden Musiker sind noch um zwei weitere Musiker bereichert dann auch als in einer weiteren Formation zu hören. Synesthetic 4 spielen noch einmal um 22.40 Uhr.
Und für alle, die sich wundern, das ist ein Ö1 Kunstsonntag und wir kommen jetzt, wie Sie schon im Hintergrund hören und schon einige Male gehört haben, zum Literaturblock, könnten wir sagen. Und zwar der Julian Nebel, der hat einmal in Wien, nachdem er auf einer Party war, Kunstradio gehört und hat daraufhin den Impuls bekommen, dieses Stück im Hintergrund mit dem Schafen zu machen. Julian Nebel, Sie sind uns jetzt auch, glaube ich, zugeschalten. Hallo.
Ja, grüße Gott. Guten Abend.
Das Kunstradio hat Sie motiviert, sich mit Schafen zu beschäftigen. Wie die klassische Künstlerfrage, wie sind Sie auf Schafe gekommen?
Ja, ich habe leider gar keine so richtig spannende Antwort dazu. Erstens war ich mit guten Wiener Freunden relativ betrunken unterwegs und bin dann irgendwann ins Hotel gekommen, konnte aber nicht schlafen, was aber nicht nur am Alkohol lag, sondern auch in einer vorhergegangenen Trennung. Und dachte mir dann, wenn dieser alte Einschlaftrick, der Schafe zu zählen, nämlich eventuell doch mal helfen könnte, dann doch jetzt in dieser Situation bei mir. Und nachdem das Kunstradio mir da quasi die Gelegenheit gegeben hat, dass man wirklich offensichtlich alles machen kann, dachte ich, na, das nehme ich doch mal auf und lass es Leute kaufen.
Sie sind im Verlagswesen und das heißt auch, Sie können da natürlich diese Schafe jetzt auf allen gängigen Plattformen erwerben. Also wenn Sie mit Julian Nebel einschlafen wollen, mit uns, schlafen Sie jetzt bitte nicht ein. Und weil Sie das gemeint haben mit der Trennung, wer Sorgen hat, der hat Likör, da kommen wir gleich zu dem Thema. Aber jetzt mag ich mit Ihnen beiden ein kleines Spiel spielen, mit der Anna Socek und Julian Nebel. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ein Mensch hat ein Schaf, einen Wolf und einen Kohl, nennen wir mal Wirsing. Wir sind ja international.
Ein Krautkopf.
Ein Krautkopf. Und er will vom Ufer A zum Ufer B, nennen wir das Ufer A und Ufer B, über den Fluss drüber. Und er hat ein kleines Boot, das heißt, er kann immer nur einen mitnehmen. Ich würde Sie, Julian Nebel und Anna, dich einladen, jeweils eine Version, jetzt ohne lang nachzudenken, wie könnte es der Mensch machen, alles von A nach B zu bringen. Julian Nebel, fangen wir mit Ihnen an.
Moment, eine Frage noch. Alles soll wohlbehalten am anderen Ufer ankommen.
Genau.
Und soll auch wohlbehalten bleiben.
Und der Mensch kann nur mit einem Lebewesen oder einer, ja, ist auch ein Lebewesen, einer Pflanze, also ein Stück Kohl rüberfahren. Julian Nebel, wie würden Sie das jetzt lösen?
Ich wiederhole ganz kurz, es ist Schaf, es ist Wolf und es ist Kohl. Und natürlich frisst der Wolf das Schaf und so weiter, ja. Gut, dann muss er erstmal, und er kann nur eins mitnehmen, dann muss er erstmal das Schaf mit rübernehmen, dann bleiben nämlich Wolf und Kohl zurück. Nimmt das Schaf ans andere Ufer, rudert zurück.
Wir sind bei eins.
Nimmt, ja. Genau.
Ja.
Rudert zurück, nimmt dann den Kohl mit ans andere Ufer, kann aber Schaf und Kohl nicht allein lassen und nimmt das Schaf mit zurück.
Zwei.
Zum Wolf. Nimmt dann den Wolf mit hinüber zum Kohl. Die beiden kann er ja allein lassen. Rudert allein zurück, nimmt dann
drei.
Das Schaf mit herüber.
Oh, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ich weiß ja die Lösung, aber Anna, würdest das du genauso machen?
Ich fasse jetzt noch einmal die Antwort von Julian Nebel zusammen, so wie ich es verstanden habe. Er fährt jeweils einmal mit einem der drei Passagiere, nennen wir es so, rüber und nimmt diesen dann auch wieder zurück, dann nimmt er die nächsten beiden zurück und die nächsten drei.
Ja, also er muss eben aufpassen, genau. Also es war erst das Schaf, dann der Kohl, wo er das Schaf wieder zurücknimmt, damit Schaf und Kohl nicht allein zusammen sind. Dann nimmt er den Wolf mit, Wolf und Kohl lässt er allein und nimmt dann am Ende das Schaf wieder mit rüber.
Liebes Publikum, liebe Hörerinnen, ja. Danke Julian Nebel, ich unterbreche Sie kurz. Jetzt machen Sie zu Hause Kunst, indem Sie das Ganze zeichnen. Also nehmen Sie sich ein Blatt Papier und während wir weiterreden über unnützes Alkoholwissen, weil das ist unser nächstes Thema, da hat der Julian Nebel ein, also ich weiß nicht, ob der Name in dem Fall Programm ist.
Darf ich noch fragen, wann hören wir die Auflösung? War das schon die richtige Lösung, Hans?
Das sage ich nicht.
Gut.
Das ist die Aufgabe der Kunst, dass ich das jetzt nicht aufsage. Es ist auch, gibt auch nichts zu gewinnen, aber schicken Sie uns, wenn Ihnen der Abend gefällt, ans Serviceprotokoll von Ö1 ein Lob. Und wenn Sie eine gute kritische, aber jede kritische Aussage ist gut, auch haben, es darf auch unreflektiert sein, hauen Sie raus. Das bringt uns zur Freiheit. Ein guter Diskurs bringt uns zur Freiheit. Aber Julian Nebel, unnützes Alkoholwissen. Ich lese hier in Ihrem Buch, das genauso heißt, Absinth war das Künstlergetränk schlechthin. Charles Baudelaire, habe ich es richtig gesagt?
Baudelaire heißt das.
Das ist, wir haben uns das vorher ausgemacht. Es geht darum, dass Radiosprecherinnen ja immer alles schön sagen müssen. Nur bei einer globalisierten Welt wird das weniger möglich sein. Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway und Oscar Wilde beispielsweise waren überzeugte Absinth-Trinker. Manet schuf sogar ein Gemälde mit dem Namen der Absinth-Trinker. Unnützes Alkoholwissen. Ich frage Sie als Spezialist, gibt es überhaupt unnützes Alkoholwissen?
Also allein die Tatsache, dass wir jetzt drüber sprechen, zeigt schon, dass es sehr nütz ist. Das ist ja ein bisschen eine Hommage an dieses unnütze Wissen, so ein bisschen quasi aus der Marketingabteilung der Verlage erdacht, weswegen das dann so heißen muss. Ich finde das Wissen ja alles komplett nütz und sei es nur für Kneipengespräche oder Tresengespräche oder dass ich zu irgendetwas sagen kann.
Bier zum Beispiel, woher der Name kommt, wissen wir eigentlich. Ich meine, vielleicht hat es irgendjemand so wie Vincent Pongratz in seiner Version der neuen Sprache einfach so entwickelt. Also man weiß es nicht. Bibere, was meinen Sie dazu? Also Sie als Bayer müssten dazu eine These haben.
Ich habe dazu eine These. Ich finde das relativ nachvollziehbar, denn das Bayerisch-Österreichische hat ja viel aus dem Lateinischen übernommen. Ja? Also nehme ich allein das Wort Semmel, was ja von Simila kommt, was glaube ich Weizenmehl oder Weizenschrot heißt. Insofern kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das einen lateinischen Ursprung hat. Es gibt aber noch zahlreiche andere Erklärungsmöglichkeiten, woher das Wort Bier kommt. Ich kann es Ihnen aber gerade überhaupt nicht sagen. Ich weiß aber, dass es andere gibt.
Als Reaktion auf die vielen Zusätze im Bier wurde in Bayern 1516 das bayerische Reinheitsgebot erlassen. Es ist quasi ein frühes Drogengesetz, das nur noch Gerste, Hopfen und Wasser für die Bierherstellung erlaubte. Wir sind jetzt, Diana Socek und ich, im Hörspielstudio. Man hört es auch, die Qualität ist viel besser. Und das ist eben vom Arzbörsti, der Literaturblog. Wir reden gerade über unnützes Wissen. Die Zeit, wo jetzt viele viel Zeit hatten, hatten sie auch noch ein Buch über Toiletten verfasst. Was ist da der Hintergrund?
Das war im Jahr 2019. Das klingt ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber es war tatsächlich noch eine Zeit, in der ich mit einer Autorin, die bei uns im Verlag veröffentlicht hat, durch Deutschland gereist bin. Eine richtige Buchvorstellungstour, was man ja heute also sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und am Ende dieser Woche, wo wir von Stadt zu Stadt getingelt sind, hatte ich einen ganzen Geldbeutel voll dieser Toilettenwertbons. Ja, wenn man an der Tankstelle auf die Toilette geht, kostet das ja dann 70 Cent oder ähnlich und bekommt dafür einen 50 Cent Wertgutschein, den die meisten nie einlösen. Jedenfalls geht das mir so und in meiner kleinen Umgebung ist das ähnlich, sodass ich mir dachte, da mache ich doch ein Sammelalbum draus und versuche die Leute zu animieren, die einfach zu sammeln, sag mal von Autobahn 1 bis Autobahn 100 oder dass jeder Monat mal dabei ist und mit besonderen Herausforderungen. Zum Beispiel schaffe ich es genau um Mitternacht einen zu finden oder am 24.12. oder am Neujahr und so weiter. Das ist natürlich zum schlimmsten aller Zeitpunkte rausgekommen, dieses Buch, nämlich zu einem Zeitpunkt, als niemand mehr unterwegs war. Aber es war ein kleiner Gag und hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und es wird wahrscheinlich mangels Reisetätigkeit auch einfach kein Erfolg werden.
Aber Sie sitzen gerade mit Partyhut nicht in Bayern, sondern Sie sind unterwegs und genießen das Meer in Spanien, glaube ich.
In Spanien, ja. Auf Gran Canaria genauer gesagt. Das ist aber gar keine Corona-Flucht, ehrlich gesagt.
Sie haben Corona gesagt.
Oh Gott, das darf ich nicht. Also es ist gar keine Flucht vor den Widrigkeiten des mitteleuropäischen Lebens, sondern ich brauche ab und zu für diverse Schreibereien ein wenig Abwechslung, ein bisschen längere Sonnenscheindauer tatsächlich auch. Und ja, das bietet mir diese Insel und dennoch kann ich mit Euro zahlen.
Julian Nebel, Autor und Verlagsmitarbeiter aus München, jetzt gerade auf Gran Canaria. Und um noch ein weiteres Beispiel für die Bandbreite Ihrer Interessen zu geben, Sie haben auch ein Buch geschrieben über Adele Spitzeder, mit dem Untertitel Der größte Bankenbetrug aller Zeiten. Adele Spitzeder war eine Schauspielerin und Sängerin aus vornehmem Hause. Sie hat einen sehr aufwendigen Lebensstil gepflegt und ist dann ins Bankengeschäft eingestiegen und hat ein recht interessantes Schneeballsystem etabliert. Könnten Sie dieses System uns ein bisschen schildern?
Ja, sie hat von kleinen Handwerkern, Arbeitern und dergleichen kleine Geldbeträge geliehen, also sich ausgeliehen, mit einem unglaublich hohen Zinsversprechen, nämlich 30% in 3 Monaten, was natürlich eine wahnsinnige Summe auch damals war. Wir reden damals vom Jahr 1870 rum und hat dann von den nächsten Einlagen, das heißt von den nächsten Leuten, die ihr Geld geliehen haben, diese Zinsen gezahlt. Was natürlich so lange gut ging, solange sie die Zinsen gezahlt hat, was dann dazu geführt hat, dass immer mehr Leute bei ihr das Geld angelegt haben und so weiter, bis das dann ein riesiges Schneeballsystem, Pyramidensystem wurde, an dem so circa 30.000 bis 50.000, genau weiß man es nicht, weil sie ja kein Buch geführt hat, Menschen um ihr Geld gebracht hat.
Wie konnte sie denn diesen Schein und dieses System, das sie da aufgebaut hat, mit recht dilettantischen Mitteln, muss man sagen, also zum Beispiel mit null Buchhaltung, wie konnte sie das denn so lange aufrechterhalten?
Ich glaube, das hat ganz viele Ursachen, die sich so ein bisschen summiert haben. Zwei sind wahrscheinlich entscheidend. Das erste ist, dass es eine Zeit des Umbruchs war, wie wir es uns jetzt vielleicht gar nicht so vorstellen können. Also auch wenn wir jetzt immer glauben, dass wir in Umbruchszeiten leben, ich glaube, das war richtig Umbruch. Ja. Es fing an, eine Wirtschaft an, die Leute hatten zum ersten Mal also quasi selbstverdientes Geld im Sinne von, dass sie für ihr Geld gearbeitet haben, nicht mehr nur also in Fabriken zum Beispiel, und nicht mehr nur auf ihrem Bauernhof gesessen sind und auf einmal quasi Geld übrig war. Nicht viel, sehr wenig sogar, aber es war Geld übrig. Und das Zweite ist, dass sie mit einer Ignoranz, in einer Unverschämtheit aufgetreten ist, die immer noch sehr gern mit Ehrlichkeit verwechselt wird. Und das hat ihr so ein, was man heute Authentizität nennen würde, verliehen, so eine Aura der Nahbahn, das heißt, sie war immer da, sie hat die Leute beschimpft, aber sie war immer da und das hat sie wahrscheinlich unterschieden von irgendwelchen gesichtslosen Sparkassen oder Banken.
Das heißt, sie ist da wirklich auch als Persönlichkeit aufgetreten. Ich darf vielleicht ein Zitat vorlesen aus dem Buch. So beginnt das dritte Kapitel, Sie nennen das dritte Akt und das Kapitel heißt Bankrott, also man kann sich schon ausrechnen, wohin die Reise gegangen ist. Kurzes Zitat daraus. Täglich gingen 300 bis 500 Personen in der Dachauer Bank ein und aus. Dachauer Bank, so hieß diese Bank. Adele kam nicht umhin, noch mehr Bedienstete einzustellen und das Rad drehte sich schneller als je zuvor. Anfang 1872 aber nahm der Druck auf Adele Spitzeder wieder zu. Über ihre Wäschefrau, die Frau des Gewerbebeamten Kummer, erreichten sie Gerüchte, dass die öffentliche Verwaltung wieder versuche, dieser Dachauer Bank ein Ende zu machen. Bei ihrem Manne, so Frau Kummer, habe schon die Polizei vorbeigeschaut und sich beraten. Also die Schlinge wird immer enger. Wie ist das denn weitergegangen dann mit der Frau Spitzeder?
Ja, Am Ende hat das bayerische Innenministerium großformatige Anzeigen geschaltet in Zeitungen, dass gewarnt wird vor Geldanlagen bei der Frau Spitzeder, weil dieses System nicht funktionieren kann, was ja auch vollkommen richtig ist. Irgendwann hat es ein Ende. Zum Zweiten hat ein findiger Polizeibeamter dann einfach Schuldscheine aufgekauft. Das heißt, er war selber auf einmal Gläubiger, der Adele Spitzeder, und hat dann eine große Summe Geldes zurückverlangt. Was dann bedeutet, dass wie immer, wenn aus einem Schneeballsystem auf einmal viel Geld herausgezogen wird, das Ganze dann zusammenbrach.
Wie stehen Sie denn dieser Persönlichkeit gegenüber, beziehungsweise welche Haltung nehmen Sie ihr gegenüber ein in diesem dokumentarischen Roman, den Sie geschrieben haben?
Distanziert. Ich habe mir am Anfang gedacht, ob sie mir irgendwie ans Herz wachsen würde. Es ist ja schon eine enorme Leistung, die sie da vollbracht hat. Das muss man mal so anerkennen. Als Frau alleinstehend, sie hat ja auch in einer ganz offenen, in einer homosexuellen Beziehung gelebt. Und dann ein solches Riesenunternehmen aufzubauen, auch wenn es natürlich Betrug war, oder auch vielleicht gerade, weil es Betrug war, muss man es noch ein bisschen mehr wertschätzen. Nicht moralisch natürlich, aber von der Überzeugungsleistung her. Aber tatsächlich distanzierter, je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe. Sie ist kein sehr sympathischer Mensch. Sie war wahrscheinlich eine Getriebene, die sich aber auch gefallen hat in ihrer Rolle als Betrügerin und das auch bis zum Ende nicht eingesehen hat, dass sie einfach viele Leute um ihr Geld gebracht hat.
Ja, es ist vielleicht nicht ganz leicht, dieser Scharlatanerie so kritisch gegenüberzustehen, wenn gleichzeitig die Faszination für sie so groß ist. Etwas Scharlataneskes hat ja auch der ganze Arts Birthday, den der Fluxuskünstler Robert Filliou ins Leben gerufen hat, allerdings freilich komplett ohne betrügerische Ansichten oder Absichten.
Sondern um der Kunst auch an, lustigerweise an seinem eigenen Geburtstag ein Manifest zu setzen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt nochmal die Schafe hören dürfen bis zu den Nachrichten. Und vielleicht ist der Vincent Pongratz nochmal am Klavier. Nein, aber wissen Sie was? Ich werde jetzt noch ein bisschen aus dem unnützen Alkoholwissen. Vincent Pongratz kommt dazu. Ein bisschen aus dem unnützen Alkoholwissen vorlesen.
Dazu. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Julian Nebel, wünschen Ihnen einen schönen Urlaub und einen schönen Kunstgeburtstag.
Sonne, Herr Nebel.
Ja, vielen Dank und weiter einen ganz tollen künstlerischen Abend.
698 Schafe.
Das Klavier kommt dazu.
699 Schafe.
In Wien gibt es ein Alkoholverbot für Hundeausführer. Bestimmte Hunderassen dürfen nicht Gassi geführt werden, wenn der Hundeführer mehr als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut hat. Hierzu gehören Bulldoggen und Rottweiler. Bei einem Verstoß beträgt die Mindeststrafe 1.000 Euro. Am höchsten ist der Alkoholkonsum in Weißrussland mit über 17 Litern pro Kopf und Jahr. Am geringsten in Pakistan, wo es aber sicher eine hohe Dunkelziffer gibt. Die gesellschaftliche Akzeptanz des Alkohols führt dazu, dass eine leichte Alkoholisierung als Schwips verharmlost wird. Medizinisch wurde früher der Alkoholeinlauf empfohlen, also das Einführen von Alkohol in den Mastdarm. Diese Methode ist deutlich gefährlicher als die Einnahme von Alkohol durch den Mund.
724 Schafe, 725 Schafe, 726 Schafe.
Brüderschaft zu trinken bezeichnet ursprünglich den Übergang vom Sitzen zum Duzen im Rahmen des gemeinsamen Trinkens. Das Wort Prost kommt ursprünglich vom lateinischen prosit, es möge nützen. Das Wort kam über die Studentensprache in den allgemeinen Sprachgebrauch.
733 Schafe, 734 Schafe, 735 Schafe. 736.
Bis in die Neuzeit hinein wurde Alkohol in viel größeren Mengen getrunken als heute, was vor allem an der schlechten Wasserqualität lag.
740 Schafe, 741 Schafe, 742 Schafe. 743 Schafe.
Martin Luther sagte einmal, es muss ein jeglich Land seinen eigenen Teufel haben. Und unser deutscher Teufel wird ein guter Weinschlauch sein.
747 Schafe. 748 Schafe.
Konsumstatistiken zeigen, dass in der Geschichte des Alkoholkonsums in der Masse in dem Maße zurückging, in dem der Kaffeekonsum zunahm.
754 Schafe. 755 Schafe. 756 Schafe. 757 Schafe.
Mit Nachdurst oder Brand bezeichnet man den Durst nach starkem Alkoholkonsum. Alkoholkonsum führt nämlich zur Dehydration durch verstärkten Harndrang. Im Bierzelt häufiger auf die Toilette zu müssen, ist also keine Einbildung. Und ich würde sagen, Anna, jetzt habe ich mich ein paar Mal verlesen, das ist so, beim Radiosprechen auch meistens macht man den Take dann nochmal.
Life is life.
Life is life. Und wir sind dann bald wieder da, jetzt lassen wir die Schafe und den Vincent Bongratz Richtung Nachrichten kommen. Sie hören uns gleich wieder.
771 Schafe, 772 Schafe, 773 Schafe, 774 Schafe, 775 Schafe, 776 Schafe, 777 Schafe, 778 Schafe, 779 Schafe, 780 Schafe, 781 Schafe, 782 Schafe.